LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.
Ein herzliches Willkommen Ihnen allen zur Ausgabe November 2024 von Research to Go, dem Unternehmenspodcast der LBBW. Es begrüßt Sie wieder als Gastgeber Dr. Bernd Fernow, Leiter Research für die Unternehmens- und Privatkundschaft. Zu einer weiteren, wie wir hoffen, interessanten Viertelstunde. Aus gegebenem Anlass habe ich wieder unseren Chefvolkswirt Dr. Moritz Krämer eingeladen, denn heute geht es erneut um die Wahlen in den USA und ihre Konsequenzen. Hallo Moritz.
Hallo Bernd, schön wieder dabei zu sein.
Gerne doch. Moritz, zunächst möchte ich dich um eine Diagnose bitten. Unser Trumpometer hatte es ja schon angedeutet. Am Schluss stand der Indikator bei 55% Wahrscheinlichkeit für seine erneute Wahl. Anders als 2016 hat er nicht nur eine Mehrheit im Wahlmännergremium, sondern auch eine Mehrheit der Wähler hinter sich versammelt. Fast 77 Millionen Stimmen, das sind deutlich mehr als vor 4 Jahren. Was hat den Ausschlag gegeben?
Ja, es gibt natürlich immer vielschichtige Gründe und die Demoskopen werden jetzt sich die Haare raufen und versuchen, das herauszuarbeiten. Aber der Hauptgrund ist, glaube ich, wirklich die Lebenshaltungskostenkrise, wie sie in den USA wahrgenommen wird. Die hohe Inflation hat die Kaufkraft doch ziemlich eingebremst. Wir als Ökonomen, wir sehen immer Inflation und sagen, Inflation geht doch runter. Aber die normale Wählerin, der normale Wähler sieht nur Preisniveau und sagen, das, was vorher $2 gekostet hat, kostet jetzt $3. Das ist alles unter Biden passiert. Das wollen wir nicht nochmal, deswegen den Wechsel. Also ich glaube, es war wirklich die Lebenshaltungskosten, die den Ausschlag gegeben haben.
Das haben wir vielleicht tatsächlich ein bisschen unterschätzt hier in Europa, aber eben auch die Demoskopen in Amerika. Nun, jetzt sieht es ja so aus, als ob Donald Trump mehr oder weniger durchregieren kann. Seine Republikaner haben eine klare Mehrheit im Senat und eine knappe im Repräsentantenhaus gewonnen. Werden sie jetzt alles umkrempeln oder stoppt sie doch noch jemand?
Also er wird versuchen, das alles umzusetzen, was er angekündigt hat. Er ist viel besser vorbereitet als 2016. Er hat jetzt die Leute, einige davon sind ja schon jetzt vorgeschlagen mit Ernennungen. Wahrscheinlich werden nicht alle davon durch den Senat durchkommen. Einige sind doch sehr abenteuerliche Nominierungen. Aber es gibt eigentlich keine moderierenden Kräfte mehr, die sogenannten Checks and Balances. Also der Supreme Court, das höchste Gericht, ist ja mittlerweile sehr klar auf Trump positioniert. Und wir haben auch in beiden Häusern jeweils Mehrheitsführer, davon müssen wir ausgehen, die Trump-Loyalisten sind, im Gegensatz zu 2016, als wir durchaus kritische Republikaner noch als Mehrheitsführer hatten. Und ganz wichtig ist auch, dass im Weißen Haus selber eigentlich nur noch Ja-Sager genehmigt werden. Also da gibt es diese sogenannten Erwachsenen im Raum dann nicht mehr, die ihm dann vielleicht mal ab und zu runtermoderiert haben oder in den Arm gegriffen haben. Es gibt nur noch eigentlich Lakaien, die ausführen. Also Loyalität über alles. Was wird er tun? Ist alles angekündigt, Zölle, Steuern senken, aber vor allem auch den Sumpf austrocknen. Damit meint er Washington, damit meint er die Bundesregierung. Und hier wird es sicherlich dazu kommen, dass versucht wird, hier auch möglicherweise mehrere Hierarchieebenen einfach komplett rauszunehmen, weil sie als nicht Trump-freundlich oder demokratisch oder sozialistisch oder wie auch immer wahrgenommen werden. Es wird also potenziell eine ziemlich große Umwälzung geben.
Ja, die Unternehmen, die freuen sich ja schon auf die angekündigten Deregulierungen und Steuersenkungen. Trump hat ja auch noch seinen neuen Freund Elon Musk mit einer Sondermission beauftragt, hier aufzuräumen. Ja, und die Wähler, die hoffen, dass die Zölle die heimische Industrie stützen und damit neue Jobs bringen. Sind die Hoffnungen denn berechtigt?
Ja, die sind per se erstmal berechtigt. Das ist klar, wenn wir Zollmauern aufbauen und Steuersenkungen, dann werden die Unternehmen rentabler, haben höhere Profite und würden deswegen gerne die Produktion auch ausweiten und investieren. Das Problem ist natürlich, dass wir in den USA eigentlich bereits Vollbeschäftigung haben. Diese neuen Jobs, wie sollen die gefüllt werden? Das heißt, ich glaube, dass das wäre alles viel überzeugender, wenn wir jetzt in den USA eine Umgebung der Massenarbeitslosigkeit hätten, wo wir wirklich sagen müssen, wie können die Leute in Arbeit gebracht werden? Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Und darüber hinaus kommt natürlich, und das ist für die Kapitalmarktseite ganz entscheidend, dass sich diese Steuersenkung eigentlich überhaupt nicht finanzieren lassen. Wir haben ja jetzt schon ein gigantisches Budgetdefizit von ungefähr 7% des Sozialprodukts. Das wird natürlich jetzt nochmal Öl ins Feuer gießen. Das Defizit wird steigen, die Schulden werden steigen. Das kann sich die USA auf Dauer auch gar nicht leisten.
Ja, was das bedeutet, das werden wir dann auch noch erörtern. Ich möchte erstmal nochmal auf das Thema Zölle ein bisschen stärker eingehen. Aus der Sicht von Trump ist Handel ja ein Nullsummenspiel. Die USA sollen gewinnen, das geht auf Kosten der anderen. Aber auf wessen Kosten besonders?
Also ganz besonders hat er China im Visier. China ist das Land mit dem größten Handelsbilanzüberschuss mit den USA. Wir sind übrigens dann schon nach Mexiko auf Platz 3 hier in Deutschland. Also wir sind da auch durchaus im Fadenkreuz. Aber China soll jetzt besonders beglückt werden mit besonders hohen Zöllen. 60% wurde gesagt. Der Präsident darf das übrigens. Das ist vor vielen Jahren schon vom Kongress delegiert worden, die Zollentscheidungen. Das heißt, er ist auch gar nicht auf Unterstützung seitens des Kongresses unmittelbar angewiesen. Also es trifft alle, es sollen Zölle auf alles erhoben werden, aber insbesondere liegt sein Fokus auf China.
Da wird er wohl auch nicht lange fackeln und das als eine seiner ersten Amtshandlungen dann gleich durchdrücken per Dekret. Europa wird das aber auch leiden, Deutschland mit der Exportindustrie dann ja wohl besonders, denn wir stehen auch im Visier.
Ja, also Deutschland ist natürlich besonders exportabhängig. Früher sagten wir exportstark, heute sagen wir abhängig, weil es jetzt die Schattenseite der Globalisierung sich zeigt, nämlich dass wir davon abhängig sind, was unsere Handelspartner machen. Und die USA ist das Land, in das wir mehr exportieren als irgendein anderes, über 150 Milliarden letztes Jahr. Und das wird natürlich die Wirtschaft treffen und wir haben entsprechend auch die Prognose nach der Wahl für Deutschland leider gleich runtersetzen müssen und prognostizieren jetzt eine kleine Rezession von etwa 0,2% statt dem vorher erhofften Aufschwung.
Das ist natürlich alles andere als schön und wird sicherlich auch in die Überlegungen der Unternehmen einfließen. Für die Planung ist natürlich der Mittelfristausblick mindestens genauso wichtig. Wenn ich investieren will, soll ich das machen, in welchem Umfang und wo? Worauf müssen sich die Entscheider so auf die nächsten Jahre einstellen?
Ja, ich glaube, es gibt da einige Megatrends, denen wir uns stellen müssen. Das eine ist natürlich das Thema Deglobalisierung. Trump ist da das manifesteste Beispiel dafür. Das, was uns die Segel so gefüllt hat über fast zwei Jahrzehnte, nämlich die vertiefte Arbeitsteilung weltweit, das bläst uns jetzt ins Gesicht. Das heißt, wir werden hier von der Exportseite keine Unterstützung mehr bekommen, im Gegenteil. Was unterstützen kann allerdings, ist, dass nach unseren Erwartungen die EZB gerade hier jetzt im Umfeld einer schwächeren Wirtschaft wegen der Zollkonflikte die Zinsen schneller senken wird als bisher angenommen, und das kann natürlich dann wieder eine gewisse Stimulierung bedeuten. Aber insgesamt ist es eher, sagen wir mal, ein Heftpflaster. Die Wunde ist der Rückgang der Globalisierung.
Das muss man natürlich dann wirklich ins Kalkül ziehen, ja. Also die Zeiten werden schwieriger für unsere Unternehmen. Ich möchte jetzt nochmal auf das Thema Steuersenkungen bzw. Staatsverschuldungen zurückkommen in den USA. 120% des BIP, das ist schon eine Hausnummer. Wie soll das weitergehen?
Ja, das geht immer so weiter. Und das ist nun kein republikanisches Thema. Unter den Demokraten sind die Schulden auch stark gewachsen. Es ging eigentlich schon seit Clinton immer nur in eine Richtung, nach oben, nach oben, nach oben. Die Schätzungen sind, wenn Trump seine Politik umsetzt, dass die in den nächsten 9 Jahren, dass wir eine zusätzliche Verschuldung haben von knapp einem Viertel des Sozialprodukts nochmal. Das kommt über das hinzu, was wir ohnehin schon als Defizit haben. Also Mitte des Jahrhunderts, wenn nicht gegengesteuert wird, hätten wir dann irgendwann eine Schuldenquote von 200%, also doppelt so groß wie das Sozialprodukt. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich passiert. Das wird vorher wahrscheinlich zu einer krisenhaften Zuspitzung kommen. Also hier wird wirklich mit dem Feuer gespielt. Hier reden wir nicht über Schuldenbremse oder Ähnliches. Hier reden wir, geben wir viel zu viel Geld aus oder noch mehr. Das sind eigentlich die Optionen, die auf dem Tisch liegen. Keiner will sich dieser Konsolidierungsfrage wirklich stellen, weder auf der Demokraten- noch auf der Republikanerseite.
Dann müssen sich wohl die Märkte des Themas annehmen und das Ganze dann über den Zinsregeln, nicht? Das heißt, die Zinsen bleiben höher als ohne Trump?
Ja, das davon können wir fest ausgehen, dass das stärkere Angebot an Treasury Bonds, an Staatsverschuldung, führt natürlich dazu, dass die Zinsen steigen werden. Dazu kommt auch, dass wahrscheinlich die Inflation durch die Trump'sche Politik steigt. Das heißt, dafür wollen die Investoren natürlich auch kompensiert werden. Und es kann sich dann gegenseitig verstärken. Ja, wir haben dann höhere Zinsen, das wird das Defizit noch weiter ausweiten, was die Investoren noch nervöser macht. Nun sind die USA nicht Argentinien, das wird nicht über Nacht gehen, aber auch der stärkste Staat, auch der Emittent der Weltreservewährung erreicht irgendwann mal einen Punkt, wo die Staatsfinanzen dann wirklich derartig kritisch betrachtet werden, dass die Refinanzierung nicht mehr gesichert ist. Wir hoffen, dass dieser Punkt nie ausprobiert wird, aber zurzeit sieht es danach aus.
Der neue Mieter im Weißen Haus hat ja auch schon den Notenbankchef Jerome Powell ins Visier genommen. Den hat er ja selber eingesetzt, aber war dann doch nicht so zufrieden mit seiner Politik. Wird Donald Trump versuchen, ihn abzusetzen und aus Ökonomensicht vielleicht noch schlimmer, die Fed sich gefügig zu machen?
Also er kann ihn nicht absetzen, das wird er nicht hinbekommen. Das ist einfach überhaupt nicht vorgesehen. Er wird ihn aber ersetzen, und zwar Anfang 26, dann läuft nämlich Jay Powells Mandat aus. Dann kann Donald Trump nominieren, wen er möchte. Mit der Mehrheit im Kongress wird er auch durchgehen. Und er wird sich natürlich, das sehen wir ja mittlerweile bei Nominierungen, jemanden suchen, der gefügig ist. Also er stellt sich die Geldpolitik so ähnlich vor wie Präsident Erdogan in der Türkei. Das war auch kein durchschlagender Erfolg. Aber die Fed ist schwerer zu zerstören als die türkische Nationalbank. Das ist ein föderal aufgebautes System. Aber es ist sich schon beunruhigend, wenn der Präsident der Fed dann ab 26 wirre Dinge sagt, die ihm aus dem Weißen Haus zugeflüstert werden, weil vergessen wir nicht, die Fed ist die wichtigste Institution im Weltkapitalmarkt, ist eigentlich der ultimative Rückversicherer, das ist der sichere Hafen. Damit sollte nicht gespielt werden, aber für Trump, wie gesagt, gilt auch hier, Loyalität trumpft alles andere.
Gut, bis 2026 ist ja noch ein bisschen Zeit, aber die Zinsen werden sicherlich vorher reagieren. Zinsen, Zinsdifferenzen bestimmen die Richtung der Wechselkurse. Wohin geht der Dollar und sollen deutsche Unternehmen sich absichern?
Ja, der Dollar wird aufwerten, das ist ja auch schon geschehen zum nicht unerheblichen Teil seit der Wahl, einfach weil der Zinsausblick in den USA nach oben zeigt und im Euroraum eher nach unten. Deswegen ist nicht überraschend. Wir sehen für Mitte nächsten Jahres spätestens die Parität im Wechselkurs zwischen Dollar und Euro. Das bedeutet natürlich für Importeure, dass man durchaus an Absicherung denken könnte oder sollte, weil in absehbarer Zeit wird der Dollar immer nur teurer werden.
Genau, aber als Exporteur natürlich dann eher nicht, denn da kommt ja die negative Carry ins Spiel. Per Termin ist der Dollar ja nochmal billiger. Das heißt, da kann man vielleicht auch warten. Ja, zum Abschluss stellt sich natürlich jetzt noch die Frage, was können wir und was können unsere Unternehmen machen über diese reinen Finanzdispositionen, Dollarzinsen hinaus, wenn die USA immer stärker an sich selbst denken?
Ja, ich glaube, die Unternehmen werden das verstärkt tun, was sie ohnehin zum Teil schon tun, nämlich was unter Local for Local subsumiert wird. Also man wird wahrscheinlich mehr in den USA investieren, um für die USA zu produzieren, für den dortigen Markt, um hinter die Zollmauern zu kommen. Ich glaube, was auch angezeigt ist, zu versuchen, sich weiter zu diversifizieren in Absatzmärkten. Es wäre ganz wichtig zum Beispiel, dass wir das Abkommen mit Mercosur abschließen. Das ist auch ein großer Markt. Wenn wir es nicht tun, greifen die Chinesen zu. Also wir müssen uns diversifizieren, die Risiken reduzieren. Aber vielleicht müssen wir einfach vielleicht in einigen strategischen Dingen auch autarker werden und Dinge wieder selber machen.
Das werden wir uns dann mal zu Herzen nehmen. Ja, vielen Dank, Moritz. Liebes Podcast-Publikum, werte Zuhörerinnen und Zuhörer von Research2Go, wir leben in schwierigen Zeiten, in denen die Tektonik der Welt und ihrer Wirtschaft von Beben erschüttert wird. Umso mehr sind kluge Analysen und Einschätzungen gefragt. Wir im LBBW Research bleiben dran, unter der Leitung von Moritz Krämer. Bleiben Sie uns gewogen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Research2Go, der Unternehmenspodcast. Es verabschieden sich Moritz Krämer und
Bernd Ferno,
der Sie dann noch auf unseren Disclaimer auf unserer Homepage hinweisen darf. Auf Wiederhören.
Das war LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie Weltwirtschaft und Finanzmärkte, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues. LBBW.